So klingt moderne Kirche in Deutschland.
Jetzt ist die Zeit zu sagen, wir sind alle die letzte Generation. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Black Lives Always Matter. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer.
Gott ist queer, das sagte der evangelische Pfarrer Quinton Caesar in seiner Abschlusspredigt beim Deutschen Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg.
Ja, ich hab's noch im Ohr. Eine, die diesen Sound bekanntlich kritisch sieht, ist Julia Klöckner, die neue deutsche Bundestagspräsidentin, CDU-Mitglied und studierte Theologin. Sie sagt, Kirche sollte sich bei tagespolitischen Themen stärker zurücknehmen. Ihr drohe sonst die Beliebigkeit, sie werde dann einfach eine von vielen NGOs.
Ja, und dann ist Papst Franziskus gestorben. Der hat sich auch meinungsstark zu sehr irdischen Themen geäußert, etwa zu Corona-Impfgegnern oder zum Krieg in Gaza. War das gut für die Glaubwürdigkeit der Kirche?
Sind die christlichen Kirchen zu politisch geworden? Darüber wollen wir heute diskutieren.
Das ist Machtspiel.
Der Politikpodcast von NZZ und Drost Stiftung. Mein Name ist Marc-Felix Serau und ich denke, die Kirchen sollten sich politisch zurückhalten. Vor allem sollten sie sich nicht zum Sprachrohr eines politischen Spektrums machen.
Mein Name ist Benedikt Neff und ich finde, die Kirche soll sich um die ewigen Wahrheiten und nicht um tagespolitische Kommentare kümmern. Eine Zeitgeistkirche schadet sich selbst.
Benedikt, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist ungläubig, 10 ist schwerst katholisch. Wie katholisch bist du eigentlich?
Oh, du, also ich befürchte, ich muss sagen, vielleicht 2. Ich bin natürlich schon auch ein bisschen vom guten Weg abgekommen. Ich bin zwar sehr ist jetzt übertrieben, aber ich bin katholisch sozialisiert, ich habe ministriert als Kind auch. Wir haben ja auch, wir hatten ein kurzes Vorgespräch zu diesem Podcast. Da habe ich auch erzählt, dass ich hatte eine Zeit lang als Kind zum Beispiel auch ein Weihwasserbehälter bei mir im Zimmer. Das hatte bei den Journalistenkollegen da schon fast für eine Art Belustigung oder wie soll ich sagen, für Staunen gesorgt. Also ich bin schon in dieser Innerschweizer katholischen Kirche aufgewachsen und habe die Kirche eigentlich auch als etwas sehr Inspirierendes, Fantasiebeförderndes erlebt.
Nochmal ganz kurz zurück zu deinem Weihwasserbecken im Kinderzimmer. Wie muss man sich das vorstellen? Also musstest du dich da morgens nach dem Aufstehen und abends vorm zu Bett gehen dann immer noch bekreuzen und Wasser auf die Stirn tun?
Musste man nicht, aber man konnte das. Ich muss auch sagen, ich war da eben in diesen Ritualen in unserer Familie vermutlich am meisten zugetan. Also meine Eltern sind jetzt nicht besonders katholisch, die waren eigentlich eher so ein bisschen Ritualkatholiken, würde ich sagen. Eine meiner Großmütter, die war sehr katholisch, sehr gläubig auch. Das war zum Beispiel, wenn ich bei meiner Großmutter war, ganz normal, dass sie mich jeweils mit Weihwasser aus so einer Kanne, das war so eine Plastik-Maria, in der Weihwasser drin war. Und wenn ich gegangen bin, hat sie mich noch mit diesem Weihwasser gesegnet. Und ich hatte dann irgendwie eine Zeit lang den Spleen oder irgendwie die Freude, selber in meinem Zimmer noch so ein Weihwasserbehälter zu haben.
Das ist sehr schön. Aber schau, es hat am Ende nicht geholfen. Du bist trotzdem irgendwie vom guten Weg abgekommen und ordnest dich jetzt bei 2, also kurz über ungläubig ein.
Ja, aber das zeigt natürlich eben, ein guter Katholik ist vermutlich natürlich sowieso sehr kritisch gegenüber seiner eigenen Religiosität, wobei ich mich jetzt da auch nicht als speziell guter Katholik hervortun möchte. Aber ich sehe tatsächlich in meinem Glauben momentan eher das Mangelhafte als das funktionierende Gute. Aber wie ist es denn bei dir, Felix? Wie sehr bist du in der Kirche zu Hause oder eben nicht?
Ich bin ja in dem anderen Verein. Ich bin ja Protestant, als Protestant getauft, konfirmiert und habe insofern die andere Seite des Christentums kennengelernt. Die lutherische, nicht die reformierte, also nicht Calvin und Zwingli, sondern Martin Luther. Und ich habe auch das volle Programm mitgenommen. Kumbaya haben wir gesungen im Konfirmationsunterricht. Ich war in Tézé in Frankreich, ja, sogar mehrere Male. Ich bin auf dem Jakobsweg gelaufen, auch mehr als einmal. Also ich bin schon verwurzelt im christlichen Glauben und kenne, glaube ich, meine evangelische Kirche ganz gut. Aber sie ist mir auch in der Tat, genau wie bei dir auch, in den letzten Jahren immer fremder geworden. Und damit sind wir dann natürlich dann auch beim Thema unseres Tages.
Sie hören jetzt, hier reden zwei Experten nicht wirklich, aber wir sind auch nicht fachfremd. Wir kennen die Kirche aus unserem eigenen Erleben. Ja, jetzt hat ja Julia Klöckner, die CDU-Politikerin, eigentlich wirklich einen Sturm der Entrüstung ausgelöst in Deutschland mit einer Aussage zu der Politisierung der Kirchen. Und ich glaube, wir sollten zuerst mal dieses Zitat, das da irgendwie diese Aufregungen verursacht haben, nochmal wiedergeben. Das war in der Bild am Sonntag, und zwar hat sie da gesagt: Wenn Kirche manchmal zu beliebig wird oder zu tagesaktuellen Themen Stellungnahmen abgibt wie eine NGO und nicht mehr die grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod im Blick hat, dann wird sie leider auch austauschbar. Ich meine, klar kann sich die Kirche auch zu Tempo 130 äußern, aber dafür zahle ich jetzt nicht unbedingt Kirchensteuer. Das sind die Worte von Julia Klöckner. Ich muss sagen, ich finde das sowas von harmlos. Wie geht es dir?
Ja, ich finde es auch ziemlich banal. Ich habe mich gewundert, ich hatte alle möglichen Dinge von der Kirche noch so im Ohr zu tagespolitischen Fragen. Nicht unbedingt, dass sich die Kirche auch zum Thema Tempolimit mal verhalten hat, aber das ist tatsächlich so. Die evangelische Kirche hat 2022 ein Tempolimit beschlossen. Also wer ein guter Protestant ist, der sollte künftig mit höchstens 100 Stundenkilometern noch auf Autobahnen unterwegs sein. Wusste ich nicht. Insofern bin ich ein sehr schlechter Protestant.
Man muss noch sagen, PKW-Fahrten, die im kirchlichen Kontext durchgeführt wurden. Also es ist jetzt nicht ein allgemeines Tempoverbot oder sozusagen ein neues Tempolimit, sondern es bezieht sich auf Fahrten im kirchlichen Kontext.
Aber was heißt denn das? Also als guter Christ ist doch sozusagen, bist du doch nie weit weg von Gott.
Du würdest sagen, eigentlich wenn du im Auto sitzt, bist du immer im kirchlichen Kontext, oder wie?
Das müsste ich mir nochmal genauer anschauen, wie das gemeint war. Aber du hast schon gesagt, mit ihrem aus unserer Sicht recht banalen Statement hat Frau Klöckner einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Da gab es ganz viele, die sich sofort zu Wort gemeldet haben, ganz empört. Heribert Prantl, ehemals Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung und ein großer bekennender Katholik, oder Armin Laschet, der gescheiterte Kanzlerkandidat der CDU, Matthias Mirsch von der SPD, Britta Hasselmann von den Grünen.
Also allen Parteien.
Alle, sozusagen, es war eine große Koalition der Empörten, und der Tenor war: Nein, liebe Frau Klöckner, Kirche war immer schon politisch. So. Ich muss sagen, die Kritik, und auch gerade von diesen Leuten, ist jetzt für mich keine Überraschung. Das erkläre ich mir so, dass vor allem die erste Reihe der CDU sich sehr, sehr lange nicht getraut hat, die Kirchen und diese Politisierung der Kirchen zu kritisieren. Ich persönlich kann dieses Störgefühl, was die Julia Klöckner da geäußert hat, in vorsichtigen Worten absolut nachvollziehen. Also ich empfinde Kirche auch so, immer häufiger. Meine Kirche vor allem, die evangelische Kirche.
Und wo empfindest du das hauptsächlich so?
Du, das sind eigentlich bei allen politisch kontroversen Themen dieser Tage. So, nimm das Thema Migrationspolitik, nimm das Thema Corona, nimm Klimapolitik oder nimm den Umgang mit der AfD. Überall sind die Kirchen, die beiden christlichen Kirchen in Deutschland, ganz stark an der Diskussion beteiligt und immer sozusagen auf einer Seite des politischen Spektrums.
Ja, also ich erlebe das auch ähnlich und habe das auch so gesehen, als ich in Deutschland war. Also ich finde auch, man kann sagen, die evangelische Kirche ist vielleicht noch ein bisschen extremer, aber letztendlich steht ihr auch die katholische Kirche nicht in vielem nach. Also ich denke da auch an solche Postulate wie von der evangelischen Kirche. Kirche, die mal sagte 2021, Impfen ist eine Pflicht aus christlicher Nächstenliebe heraus, oder der Umgang mit der AfD, den du auch angesprochen hast. Da hat die katholische Bischofskonferenz mal gesagt, die AfD sei eigentlich nicht wählbar. Zitat, völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar. Und da muss ich schon sagen, wenn sich eine Kirche so stark ins tagespolitische Geschäft reingibt und selber als politischer Player agiert, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Politik sich zurückmeldet und auch Kritik an dieser Kirche übt.
Ich würde noch weitergehen. Kirche kann sich natürlich zu allen großen Fragen der Zeit oder sollte sich zu allen großen Fragen der Zeit äußern. Die Frage ist immer, wie sie es macht. Und wenn man dann schaut, wie sie konkret argumentiert hat, führende Kirchenvertreter bei den genannten Themen, dann merkst du halt, es ist irgendwie, es hat immer eine unangenehme Verschärfung. Mitunter arbeiten sie da auch mit rhetorischen Tricks. Also nimm als Beispiel, ich habe auch nochmal gelesen, wie so zu Beginn der ersten Flüchtlingskrise 2014, 2015, als Deutschland die Willkommenskultur erfunden hat, wie da argumentiert wurde. Und da habe ich zig Beispiele gesehen, wo es hieß, gerade immer um die Weihnachtszeit herum, naja, Maria und Josef, die Eltern von Jesus, seien ja auch Flüchtlinge gewesen. Und das allein lehre schon, dass man also mit Flüchtlingen oder Geflüchteten, wie es heute heißt, im christlichen Sinne so umgehen müsse, dass man sie alle in ihre Arme schließt. Und das ist natürlich Quatsch mit Soße. Also Maria und Josef waren keine Flüchtlinge. Die sind damals nach Bethlehem gegangen, um im Rahmen einer Volkszählung in ihre Geburtsstadt. Die sind nach Hause zurückgekehrt und nicht übers Mittelmeer irgendwie auf einen anderen Kontinent gereist.
Ja, und ich finde, weißt du, in Deutschland wird ja auch viel über Inklusion geredet und sozusagen die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und meiner Meinung nach hätten da eigentlich die Kirchen auch wirklich eine ganz wichtige Funktion, nämlich sozusagen auch diesen sozialen Kitt in der Gesellschaft herzustellen und zu gewährleisten. Und wenn du natürlich dann von der Kanzel herunter eigentlich den Leuten zu verstehen gibst, wer hier nicht für die Flüchtlingspolitik unserer lieben Kanzlerin ist, der ist sozusagen komplett auf dem moralischen Holzweg und so weiter, der verspielt sich doch auch die Gelegenheit, irgendwie ein beträchtlicher Teil des Publikums auch anzusprechen. Und das Gleiche natürlich noch extremer mit der Idee, dass sozusagen die AfD einfach eine rechtsextremistische, zum Teil wird ja sogar von faschistischer Partei, auch von Seiten der Kirche gesprochen. Wenn man die Leute so disqualifiziert, dann kann man sie auch nicht mehr ansprechen. Und das ist ja auch schon ein Problem, das die Parteien zum Teil haben, und letztendlich wiederholt die Kirche in Deutschland genau dieses Problem. Sie schafft keinen Zusammenhalt, sondern sie sät eigentlich noch weiter Zwietracht unter den Gläubigen.
Ja, und also sie arbeitet halt, finde ich, mit ganz holzschnittartigen, sehr schlichten, schwer moralisierenden Argumenten und überträgt die dann eins zu eins auf die Politik. Ich habe mal geguckt, Herr Robert Prantl, den ich schon erwähnt habe.
Der ja selber etwas Predigerhaftes hat, ja, in seiner Schreibe. Das ist noch interessant.
Wobei ich würde schon sagen, er ist ein wuchtiger und durchaus begnadeter Kommentator, aber er macht es sich halt manchmal sehr, sehr leicht. Also er hat jetzt beispielsweise über den Koalitionsvertrag, den ja Union und SPD gerade ausgehandelt haben, gesagt, das sei organisierte Verantwortungslosigkeit und die also den Tod von Flüchtlingen im Meer als Teil einer Abschreckungsstrategie betrachte und in Flüchtlingen ausschließlich etwas Negatives sehe. Und das sei zutiefst unchristlich. Da muss ich schon sagen, diese Art der Argumentation, die ist zutiefst demagogisch, weil es ist frei erfunden zu sagen, dass irgendjemand also den Tod von Flüchtlingen im Meer, im Mittelmeer irgendwie in Kauf nehmen würde. So hat auch die christliche Kirche schon zigfach selbst argumentiert, führende Köpfe der Kirche. Ich habe da mal ein Interview gemacht mit dem Theologen Richard Schröder, der hat das wunderbar auseinandergedröselt, hat gesagt, es gibt das Prinzip der Barmherzigkeit, dass natürlich Christen verpflichtet, Menschen in Not zu helfen und jemanden beispielsweise vor dem Ertrinken zu retten, aber dann gibt es auch das Prinzip der Gerechtigkeit, und dem ist ein Staat verpflichtet. Und Gerechtigkeit heißt halt nicht, den geretteten Mensch dann aufs Boot zu setzen und nach Europa zu verschiffen, sondern gemäß dem Seerecht zum nächsten Hafen zu bringen. Und das ist in der Regel eben nicht Europa, sondern Nordafrika. Das ist dann Tunesien, Marokko oder so. Das ist, finde ich, ist eine differenzierte Argumentation, die auch die Interessen eines Staates in den Blick nimmt. Und das machen halt diese vermeintlich christlich argumentierenden Kommentatoren wie Herbert Prantl Prantl nicht. Die kommen wirklich mit der ganz großen Brechstange.
Ich meine, wenn das Prantl macht, finde ich das okay. Aber die Kirche muss sich einfach bewusst werden, dass sie auch als Institution sich wirklich stark angreifbar macht, wenn sie sich sozusagen in diese politische Arena begibt. Weil sie macht dann auch notgedrungen auch Fehler, oder? Sobald man tagespolitische Kommentare abgibt, dann wird man sich auch irren. Ja. Wenn man sich irgendwie zur Corona-Politik äußert oder zur Flüchtlingspolitik, wenn man sozusagen auch als Kirche nicht bereit ist, da wirklich auch die harten Nachteile einer offenen Flüchtlingspolitik zu benennen, oder? Also ich meine, es gab in Deutschland mittlerweile zig terroristische Anschläge, wo Leute ums Leben gekommen sind. Also sozusagen einfach von der Kanzel zu postulieren, dass wir müssen jetzt maximal offen sein, Nächstenliebe ohne Grenzen und jeder soll reinkommen, das ist dann eben schnell auch eine Politik der Verantwortungslosigkeit seitens der Kirche. Mein Eindruck ist, die Kirche ist viel glaubwürdiger, wenn sie sich letztlich um die allgemeinen, ich würde schon fast sagen, so ein bisschen ewigen Wahrheiten kümmert. Also Frieden, Nächstenliebe, Liebe, Ehre Vater und Mutter, so diese ganz klassische Wertevermittlung. Und wenn ich mich selber erinnere an meine Zeit in der Kirche, dann muss ich sagen, hat der Pfarrer sehr viel darüber geredet. Er hat über Nächstenliebe geredet, er hat über Frieden in der Welt geredet, aber er hat es sicher vermieden, irgendwie explizit zu sagen, hey, der Staat muss jetzt irgendwie so und so viele, so hohe Kontingente an Flüchtlingen aufnehmen oder so. Also diese Wertevermittlung wurde nicht so stark im Tagespolitischen konkretisiert. Und ich glaube, dann bekommt der Gläubige auch mehr Raum und kann sich auch mehr in dieser Kirche einfinden.
Ich habe das ganz ähnlich in der Erinnerung. Ich hatte einen Pastor in meiner Geburtsstadt Hannover, bei dem ich im Konfirmationsunterricht war, ist mittlerweile leider verstorben, den ich sehr bewundert und respektiert habe und kann mich auch nicht daran erinnern, dass der jemals versucht hätte, uns in irgendeiner Weise politisch zu indoktrinieren. Wie erklärst du dir das denn? Also wann ist das denn gekippt in den beiden Kirchen? Also ist das irgendwie sind das einfach jetzt lauter 68er, die irgendwie in den Ende der 60er, 70er Jahre politisiert, sozialisiert wurden, oder woran liegt das?
Du, also ganz ehrlich, da möchte ich mich jetzt gar nicht so stark aus dem Fenster lehnen, wie das alles gekommen ist. Aber es ist sicher so, dass natürlich die Kirche viel konservativer war, sicher noch bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Also ich glaube, 1968 ist an der Kirche auch nicht spurlos vorbeigegangen. Und gleichzeitig finde ich es auch nur natürlich, dass die Kirche auch eine starke Verknüpfung zum sozialen Gedanken hat. Das finde ich auch per se eigentlich auch gut. Also wer kümmert sich um die Armen? Wer lebt die Nächstenliebe? Wer findet, wir machen keinen Unterschied zwischen den Menschen, irgendwie egal woher sie kommen? Das sind natürlich urchristliche Postulate, und dass die Kirche dafür einsteht und vielleicht auch da ein bisschen links wahrgenommen wird, das finde ich auch nicht schlecht und eigentlich natürlich.
Benedikt, ich bin rudimentär mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vertraut. Vielleicht sind es einige unserer Hörerinnen und Hörer nicht. Für alle Laien, in wenigen Worten, was ist damals eigentlich passiert? Ich habe es so in Erinnerung, vorher war die Kirche ein strukturkonservativer Laden. Der Priester hat der Gemeinde den Rücken zugekehrt und die Sprache war Latein. Und danach war es die Sprache des Volkes und alle haben sich angeguckt. Ist es das so in aller Kürze?
Das war einfach ein ganz großer Öffnungsprozess der katholischen Kirche hin zu den Menschen. Eine sicher absolut radikale Modernisierung der Kirche, die natürlich heute schon wieder als komplett selbstverständlich angesehen wird und von vielen Leuten als noch viel zu wenig weitgehend.
Das klingt fast so, als würdest du das Zweite Vatikanische Konzil als Fehler betrachten. Möchtest du zurück zur alten Messe?
Ja, was soll ich sagen? Also ich bin ein großer Fan der katholischen Rituale. Und ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht einen Katholiken von Protestanten unterscheidet. Ich glaube, bei uns ist sozusagen die, die sinnliche Schwingung eines Gottesdienstes viel relevanter als das Verständnis des Wort Gottes. Also sozusagen, wie wir berührt werden durch Musik, durch Geruch von, sagen wir, Weihrauch, von, wie wir Bilder betrachten etc., das gehört alles zu dieser katholischen Erfahrung dazu. Und da ist natürlich, wenn die Messe lateinisch ist, ist sozusagen die Magie der Religion vielleicht noch viel fühlbarer, als wenn man jedes Wort des Priesters versteht, vor allem wenn der Priester dann noch Unsinn erzählt, wie wir das jetzt zum Teil auch ein bisschen skizziert haben. Jetzt, ich meine, der Papst ist gestorben, er selbst war ein politischer Kommentator auch.
Wir haben ihn hier einmal im Original auf Italienisch, das ist aus einem Interview mit dem Schweizer Rundfunksender RSI, Radio Televisione Svizzera.
Das war eine Stellungnahme des Papstes zum Krieg in der Ukraine.
Ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio della bandiera bianca e negoziare. E oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze internazionali.
Diese Stellungnahme hat dann wirklich auch für Aufregung gesorgt, auch gesagt, der Stärkere ist derjenige, der die Situation sieht, der an die Menschen denkt und der den Mut hat, die weiße Fahne zu hissen, zu verhandeln. Und heute könne man mit Hilfe der internationalen Mächte verhandeln. Das Ganze wurde dann so ein bisschen so interpretiert, die Ukrainer müssen sich ergeben und sollen jetzt gefälligst verhandeln. Und wurde ihm natürlich dann vor allem auch zum Vorwurf gemacht, dass er eigentlich diesen Aggressor Russland nicht klar benannt hat.
Ja, interpretiert, nicht wahr? Also ich würde jetzt erstmal sagen, wenn ein Papst sagt, lasst uns die weiße Fahne hissen und den Frieden suchen, ist das unverfänglich. Also ich meine, er ist der Papst. Der kann ja schlecht irgendwie für Rüstung und mehr Krieg und die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern plädieren, oder?
Ja, also grundsätzlich gebe ich dir recht. Ich glaube auch tatsächlich, dass er da ein bisschen, missverstanden wurde oder dass ihm da viel mehr schlechter oder böser Wille unterstellt wurde, als eigentlich dabei war. Aber es zeigt, glaube ich, wieder sehr schön, wenn die Kirche sich politisch äußert und sozusagen darüber hinausgeht, zu sagen, wir wünschen uns Frieden in der Ukraine, wir wollen, dass das Sterben, das Töten der Menschen aufhört. Sobald die Kirche expliziter wird und irgendwie sagt, jemand solle jetzt da die weiße Fahne hissen, dann verwickelt sie sich gleich in die tagespolitische Politik und löst natürlich auch Irritation, Verstörung, Kritik etc. aus.
Ja. Okay, ich nachvollziehen kann ich das Argument, wenn es beispielsweise darum geht, dass man ganz konkret vor einer politischen Partei, die legal, nicht verboten und dergleichen ist, warnt, wie in Deutschland vor der AfD. Aber wenn sich der Papst zu einem Krieg verhält, wo Hunderttausende gestorben sind, wo ein unbeschreibliches Leid stattfindet, ist das für dich noch Tagespolitik?
Ja, also ich finde, hier ist es eben schon politisch, wenn der Papst sozusagen den Ukrainern zu verstehen gibt, sie sollen jetzt die weiße Flagge hissen und er mit keinem Wort sozusagen Russland erwähnt und sozusagen sagt, die Russen sollen jetzt diesen Krieg aufhören. Dann wird das natürlich ein problematisches, einseitiges Statement. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da böse Absicht dabei war, sondern eher eine Art, auch ein bisschen politisches Unvermögen. Ich glaube, er hat da die Situation unterschätzt. Und natürlich muss man auch sagen, wenn der Papst etwas sagt, ich habe jetzt vorher versucht, sozusagen dieses Statement so ein bisschen zu übersetzen. Es ist natürlich sehr schwammig, vage, aber jedes Wort, das natürlich ein Papst zur Politik sagt, sei es auch zum Krieg in Gaza, da hat er auch gesagt, man müsse prüfen, ob das jetzt ein Völkermord sei oder nicht. Das wird natürlich auf die Goldwaage gelegt.
Also letzteres Beispiel, finde ich, da ist der Fall klar. Also Israel vorzuwerfen, es würde da einen Völkermord betreiben, wenn es versucht, eine Organisation zu zerstören, die erklärtermaßen jeden Juden töten möchte auf der Welt. Das finde ich wirklich, fällt mir kein besseres Wort ein, degutant. Also das ist total drüber. Da hat er, finde ich, völlig zu Recht auf die Mütze bekommen. Auf die Papstmütze.
Gleichzeitig eben, dass sozusagen die Kirche moralische Postulate von sich gibt, das ist natürlich, das erwartet man geradezu. Also, dass die Kirche auch die Macht ist, die für den Frieden einsteht, das würde ja jeder befürworten. Interessant ist vielleicht natürlich schon auch, dass sich die Kirche trotzdem auch da auf in Sachen der Moralpolitik halt in Widersprüche verwickelt hat. Und da stehen natürlich auch immer, wenn sich die Kirche äußert, denken viele Leute mittlerweile auch an die Missbrauchsskandale der Kirche selbst, wo man denkt so, okay, da ist eine Kirche, die moralisiert, die sagt jetzt, was gut und schlecht ist, und gleichzeitig schafft sie es nicht einmal, ihre eigene Skandale richtig glaubwürdig aufzuarbeiten und die Pädophilie in der eigenen Organisation wirklich zu benennen und auch das Problem nachhaltig zu bekämpfen.
Das betrifft die katholische Kirche, deine Kirche, sicherlich in noch einem ganz anderen Umfang als jetzt die evangelische Kirche. Aber es gilt für die evangelische Kirche ganz genauso, ne? Die hat sich ja lange irgendwie auf der moralisch sicheren Seite gewähnt, hat gedacht, ach Gott, die Katholiken mit ihrem Zölibat, die haben da ein ganz anderes Problem mit sexuellem Missbrauch, sexueller Gewalt gegen Kinder, gegen Schutzbefohlene. Aber nein, siehe da, allein in Deutschland bei der evangelischen Kirche gab es auch, ich glaube, knapp 10.000 Missbrauchsfälle. Und die wurden genauso jahrzehntelang unter den Teppich gekehrt. Da wusste man von Mitgliedern der Kirche, die Kinder missbraucht hatten. Die Fälle wurden nicht ordentlich aufgeklärt. Die Leute wurden von einer Gemeinde zur nächsten geschickt. Also das ist auch ein riesiger Skandal, wo die Aufarbeitung, was ist auch so ein Wort, als könnte man da irgendwie etwas mal zum Abschluss bringen, weil die Leben der Menschen, die damals als Opfer betroffen waren, die sind natürlich auf alle Zeit beschädigt. So. Also was heißt Aufarbeitung? Es gilt darum zu verhindern, dass so etwas nochmal passiert. Mhm. Und ja, das würde ich auch sagen. Also die evangelische Kirche, die sonst irgendwie sehr schnell dabei ist, in Deutschland, zumal in Deutschland, irgendwie allen anderen moralisch auf die Finger zu hauen, hat da selber wirklich noch massiv Dreck am Stecken.
Und man merkt auch, wir haben ja da eine interessante Umfrage von 2023, dass eben das auch das Hauptproblem der Kirchen ist, und zwar sowohl der evangelischen als auch der katholischen Kirche. Also wenn die Leute befragt werden, warum sie aus der Kirche austreten, und sehr viele Leute treten jährlich der Kirche aus, dann sind die Antworten eigentlich immer wieder zwei, sind die schlagenden Argumente: sexueller Missbrauch in der Kirche und die Kirche ist unglaubwürdig geworden. Und die beiden Dinge sind natürlich ganz stark miteinander verknüpft, die sexuellen Missbräuche und gleichzeitig eine moralische Instanz, die ihre eigenen moralischen Werte in der Organisation nicht lebt. Und das wirkt dann halt, oder wirkt nicht nur, es ist unglaubwürdig.
Das ist sozusagen die Lage, nicht wahr? Also beide Kirchen, deine Kirche, meine Kirche, stecken irgendwie in einer Krise. Zugleich irgendwie mischen sie sich munter ins politische Tagesgeschäft ein. Wenn wir jetzt mal ein Resümee versuchen, was wünschen wir uns denn von unseren Kirchen, in denen wir dann doch noch, selbst du mit deiner 2 auf der Skala von ungläubig bis gläubig, schon relativ weit weg sind. Aber was wünschen wir uns denn von unseren Kirchen? Was wünschst du dir von deiner katholischen Kirche? Was wünschst du dir vom nächsten Papst?
Du, ich finde, erste Priorität ist sicher, diesen Missbrauchsskandal schonungslos und absolut selbstkritisch aufzuarbeiten und tatsächlich auch Veränderungen in der Kirche in Gang zu setzen. Also ich habe da nach wie vor Zweifel, ob da wirklich alle Leute beseitigt wurden, die da entsprechende Informationen drüber hatten, Leute geschützt haben über Jahre. Also da gibt es für mich noch ganz große Fragezeichen. Gleichzeitig wäre für mich eigentlich die primäre Erwartung, dass die Kirche schon auch ein bisschen zeitfremd bleibt. Ich möchte nicht eine Kirche, die sich sozusagen an die Gegenwart anpasst, die irgendwie woke wird und die sich irgendwie an jede Vorstellung von Progressivität gleich anpasst, sondern ich glaube schon, die Kirche muss diese ewigen Werte, die sie vertritt, im Auge behalten und auch eben eine Kirche für die ganze Welt sein. Und das bedeutet eben auch, Afrika im Blick zu haben, Südamerika im Blick und nicht irgendwie nur auf das Getöse in irgendwelchen europäischen Hauptstädten zu reagieren.
Ja, ja, schönes Stichwort. Ich habe jetzt mehrfach gelesen in den letzten Tagen, die katholische Kirche, es wäre höchste Zeit für einen afrikanischen Papst, vor allem sozusagen so aus linken politischen Kreisen. Da habe ich nur gedacht, die werden sich noch umgucken, wenn es ein afrikanischer Papst wäre, weil die sind, glaube ich, in der Regel gesellschaftspolitisch ziemlich konservativ.
Ziemlich konservativ, oder? Und genau, und dann frage ich mich manchmal auch, wer fordert da irgendetwas? Oder das sind zum Teil auch im Privaten, wenn ich mit Leuten diskutiere, das sind meistens Leute, die irgendwie gar nicht in der Kirche sind oder in der protestantischen Kirche, die plötzlich sagen, ja, die katholische Kirche braucht jetzt einen afrikanischen Papst oder es ist Zeit für einen Asiaten. Da denke ich mir, was... Du hast dazu eigentlich gar nichts zu sagen. Das ist eine eigene Körperschaft und die spielt nach ihren eigenen Regeln und das finde ich prinzipiell auch nicht schlecht.
Ja, die nehmen so ihren identitätspolitischen Quark, der irgendwie nur noch auf äußerliche Merkmale schaut und übertragen den irgendwie von ihrem Alltag, von ihrer Politik dann auch auf die Kirche. Die Kirche hat es natürlich, indem sie rumpolitisiert hat, auch ein bisschen eingeladen. Wenn ich mir was wünschen dürfte von meiner evangelischen Kirche, dann, dass sie sich auch aus dem Alltag verabschiedet, indem sie sozusagen nicht mehr in den Alltag die ganze Zeit reinredet. Sie soll natürlich nicht weltfern sein, aber sie soll mir nicht Lösungen bieten, die ich an anderer Stelle ähnlich auch schon bekomme. Sie soll nicht klingen wie irgendwie ein grüner Parteitag, sie soll nicht klingen wie eine Talkshow, sondern sie soll ein Ort sein, wo andere zeitlose Dinge verhandelt werden. Also ich wünsche mir im Prinzip wirklich eine wieder deutlich stärkere Trennung von Kirche und Staat. Ich wünsche mir wirklich einen Laizismus. Da ist mir als Beispiel eingefallen, das betrifft jetzt wieder deine Kirche, der Kreuzerlass von Markus Söder in Bayern. Der hat ja, ich glaube, 2018 war es, irgendwie verfügt, dass also in Klassenzimmern und Behörden die Kreuze aufgehängt werden. Du hast, glaube ich, seinerzeit drüber geschrieben. Ich habe dann Jahre später drüber geschrieben, als Klagen dagegen vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert sind. Ich fand zu Unrecht gescheitert. Ich fand auch die Begründung des Gerichts ziemlich schwach. Da hieß es irgendwie, das Kreuz, das christliche Kreuz, sei Ausdruck von Geschichte und Kultur in Bayern und eben kein religiöses Bekenntnis des Freistaats. Das fand ich doch ziemlich weltfremd, diese Begründung.
Also ich finde auch, es ist ein religiöses Statement, aber ich finde, ich bin da schon auch ausnahmsweise einmal bei Markus Söder, der sozusagen auch das Kulturelle dieses Symbols hervorgehoben hat. Also der gesagt irgendwie, es geht auch um die kulturelle Identität christlich-abendländischer Prägung. Und mich hat damals einfach der Sturm der Entrüstung in Deutschland wirklich wieder fasziniert, weil ich so dachte, hey, ich meine, Politiker wünschen Muslimen einen schönen Ramadan, man hat in verschiedenen deutschen Städten hat man Ramadan-Beleuchtung und wenn ein deutscher Politiker mal in einem Schulzimmer ein Kreuz aufhängen will, dann läuft sogar die katholische Kirche Sturm dagegen. Ich meine, Kardinal Marx hat das kritisiert, man muss sich das mal vorstellen. Ein Bischof kritisiert die Aufhängung eines Kreuzes und sieht die Religion in sozusagen problematischer Weise instrumentalisiert. Und da muss ich schon sagen, für mich war das vor allem wieder mal ein Ausdruck dieser kompletten kulturellen Verklemmtheit in Deutschland. Immer das Fremde wird geehrt, das Fremde wird gefeiert und die eigenen kulturellen Ausdrucksformen werden irgendwie nur verschämt angewendet oder sogar als inklusionsgefährdend aus dem Verkehr gezogen. Ich muss jetzt den Leuten, die zuhören, sagen, Marc-Felix Serrao lacht jetzt vermutlich schon seit etwa 20 Sekunden vor sich hin.
Na, also zum einen danke ich dir erstmal für diesen spontan entstandenen Leitartikel. Das ist natürlich irgendwie wuchtig argumentiert. Ich finde nur, du hast mir jetzt alles Mögliche zusammengeworfen, weil der Kardinal Marx, der beispielsweise plädiert ja jetzt nicht für eine Ramadan-Beleuchtung in Kirchen und hat auch, glaube ich, nichts dagegen, dass irgendwo an einer Wand ein Kreuz hängt. Der hat damals gesagt, er verwahre sich dagegen, dass das Kreuz sozusagen das stärkste Symbol des christlichen Glaubens zu einem kulturellen Brauchtum irgendwie herabgewürdigt wird und dass vor allen Dingen die Politik entscheidet, was denn nun ein Kreuz sei. Er hat gesagt, ein Kreuz ist mehr als irgendwie bayerisches Brauchtum, ist jetzt nicht, weil sonst kann man sagen, okay, Lederhose, Weißbier, Kreuz, ja, und dagegen hat er sich verwahrt. Und es ist ja eben nicht so, guck mal, ein Politiker wünscht den Muslimen im Land irgendwie einen guten Ramadan und den Juden ein gutes Pessachfest. Und natürlich wünscht er den Christen irgendwie dann einen schönen Heiligabend. Halt, lass mich kurz den Gedanken zu Ende führen.
Du beschönigst die Lage in Deutschland.
Das Kreuz ist halt das einzige religiöse Symbol, was in Bayern in der Amtsstube hängt und im Klassenzimmer. So, und jetzt stell dir vor, du hast einen muslimischen Schüler, einen jüdischen Schüler, und der sitzt da im Klassenzimmer und dann starrt ihm die ganze Zeit der gekreuzigte Jesus an. Glaubst du, der wird denken, das ist hier irgendwie einfach bayerisches Brauchtum, das gehört dazu, so wie die Geranien auf dem Holzbalkon? Oder glaubst du nicht viel eher, dass der Eindruck der sein wird, das ist hier der dominante Glaube? Und da sage ich ganz ehrlich, als
auch.
Ja, aber da sage ich
dir, das ist der dominante Glaube. Und es ist auch ein Zeichen an die Schüler, wir sind hier nicht in Kairo oder Damaskus, sondern wir sind hier in München oder Nürnberg. Und hier bei uns hängt ganz selbstverständlich ein Kreuz an der Wand.
Aber Benedikt, wir sind auch zeitlich nicht mehr vor der Aufklärung. Wir haben eine Trennung von Kirche und Staat.
Ja.
Wir haben sozusagen mit dem religiösen Staat schlechte Erfahrungen gemacht.
Es ist einfach interessant, die allergischen Reaktionen, die ein katholisches Kreuz oder ein christliches Kreuz bei Bischöfen in Deutschland auslöst, bei konservativ-christlichen Parteien. Also da muss ich sagen, wenn die sich schon sozusagen vom Kreuz verabschiedet haben, dann sehe ich wirklich ein bisschen schwarz für Deutschland.
Ich hör da was anderes raus. Also ich habe da den Kardinal, der sagt, ich verwahre mich gegen die Politisierung meines religiösen Symbols. Mhm. Und ich habe jetzt hier den Katholiken, mit dem ich gerade diskutiere, der von sich sagt, sein Glaube ist auf der Skala von 1 bis 10 nur noch bei einer 2, dem das jetzt aber ganz wichtig ist. Also der Furor, mit dem du gerade argumentiert hast, erinnert mich sozusagen ein bisschen noch an Professor Prantl. Ich habe den Eindruck,
das
du träumst in Wahrheit, Benedikt, von einem wehrhaften Abendland, das den Islam wieder zurückbringt.
Aber interessant ist, weißt du, ich finde, du redest dir die Lage eben auch ein bisschen schön, oder? Du hast vorher gesagt, ja, eben Politiker würden ja da ganz selbstverständlich auch schöne Weihnachten und so weiter wünschen. Stimmt ja eben nicht. Erinnere dich mal an diese deutsche Integrationsbeauftragte. Muss man sagen, Integrationsbeauftragte in Deutschland, die eine Weihnachtskarte verschickt hat, ohne darin den Begriff Weihnachten zu verwenden. Also ich meine, das siehst du. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur eine Fantasie, die ich hier skizziere, sondern diese komische deutsche Verklemmtheit zur eigenen Kultur, die gibt es tatsächlich.
Ja, das ist eine Integrationsbeauftragte, die übrigens neben dieser Dusselei noch vielen anderen Quatsch angestellt hat, aber das ist ja jetzt nicht der deutsche Staat oder das sind auch nicht die deutschen Politiker. Ich erinnere mich an ganz viele Weihnachtsgrüße von ganz ranghohen deutschen Politikern aus allen Parteien.
Also wir haben jetzt vermutlich schon fast selber angefangen, die Kirche neu zu erfinden. Ich bitte Sie zu Hause, Hörerinnen und Hörer, das mit der nötigen Nachsicht zu hören. Wir wollen der Kirche natürlich nicht dreinreden, aber wir sagen doch auch unsere Meinung, wie das die Kirche ja auch macht. Das war Machtspiel. Ich bin Benedikt Neff.
Ich bin Marc-Felix Serau. Anregungen, Kommentare und natürlich Beiträge zu unserer heutigen Debatte sehr gerne per E-Mail an machtspiel@nzz.ch oder .de.
Noch mehr Links zum Thema findet ihr in den Shownotes. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Ciao.
Ade, geht mit Gott.